Herzlich willkommen beim Podcast Menschen führen Unternehmen, euren Podcast rund um die Unternehmens- und Führungswelt. Wir sind eure Hosts Sanas und Claudia und freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Sanas und ich haben heute die Expertin für Veränderung und Transformation zu Gast, nämlich Susanne Nickel. Susanne berät seit über 25 Jahren Unternehmen zu Change- und Leadership-Prozessen und begeistert Menschen mit ihren Keynotes. Mit Susanne sprechen wir darüber, wie Innovation wirklich entsteht. Nicht durch große Programme, sondern durch Vertrauen, offene Haltung, konsequentes Delegieren und die Bereitschaft, Routinen mutig zu hinterfragen. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo liebe Susanne, wie schön, dass du zu uns in den Podcast gefunden hast. Claudia und ich waren ja beim IHK Innovationstag und haben dich entdeckt. Und ich fand ja deinen Titel total catchy, schon gleich von vornherein. Ja? Stell dir vor, es ist Innovation und alle machen mit. Und das klang in meinen Ohren ja wie Musik. Nun gab es sicherlich die einen, die dachten, wow, toll, ja, alle machen mit Innovation. Und die anderen, die dachten, oh Gott, ja, jetzt kommt wieder jemand um die Ecke mit Innovation. Aber vielleicht stellst du dich einfach schon mal erstmal vor und dann steigen wir ins Thema Innovation und was Unternehmen und Führungskräfte brauchen, damit es wirklich auch echte Innovation gibt und was Innovation vielleicht auch allgemein überhaupt bedeutet.
Liebe Sanas, liebe Claudia, herzlichen Dank für eure Einladung. Ich freue mich sehr. Genau, ich bin die Susanne. Mein Leben ist ein bisschen kreuz und quer von der Tänzerin zur Rechtsanwältin und anschließend dann zur Top-Speakerin. Also ich habe auf der Bühne gestartet, war dann im Juristensaal und bin dann wieder auf der Bühne gelandet, könnte man sagen. Das hat einiges mit Change und Innovation zu tun. Und mittlerweile arbeite ich als Keynote-Speaker in erster Linie und im Coaching-Bereich und in der Führungskräfteentwicklung. Das sind so meine Fokusthemen und ich freue mich sehr auf die Zeit, die wir jetzt miteinander gemeinsam verbringen.
Ja, vielen lieben Dank. Also jetzt sage ich da so ein paar Gedanken von mir, die ich halt eben auch immer in Unternehmen erlebe. Innovation ist ja ein großes Thema und das ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, wie verstehen das natürlich die einzelnen Unternehmen? Dennoch habe ich ja das Gefühl, wenn wir erstmal über Innovation reden, sagen wir natürlich, ja, sofort, unbedingt, wir müssen innovativ sein, wir müssen noch mehr machen, wir müssen Innovationsstandort werden in Deutschland und in Berlin, wo wir beide auch sind, Claudia und ich, da ist es auch immer ein großes Thema, wie können wir noch mehr da schaffen? Und dennoch scheint es ja so zu sein, dass wir es manchmal eben auch nicht hinkriegen, obwohl es ja alle wollen. Was glaubst du denn, woran scheitert es denn in der Regel?
Ich denke, es gibt mehrere Gründe, warum es scheitert. Es wird wahrscheinlich nicht nur den einen geben. Also in meiner Keynote habe ich ja auch beleuchtet, was eine Voraussetzung für Innovation ist beispielsweise. Also Menschen, die sich psychologisch nicht sicher fühlen im Unternehmen, die sind nicht bereit für neue Ideen. Die haben vielleicht ihre Ideen, aber die bleiben in ihrem Kopf. Die sind nicht bereit, die zu teilen, weil sie vielleicht Angst haben, dass sie ausgelacht werden, weil sie vielleicht Angst haben, dass sie ausgegrenzt werden, wie auch immer. Also das heißt, psychologische Sicherheit ist ein ganz großer Faktor. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber viele Unternehmen, die ich auch begleite oder wo ich Vorträge halte oder Trainings gebe, die sind gedanklich, meinen sie, sie sind weiter, als sie sind. Also vielleicht gibt's ja, und das ist so diese klassischen Fehleinschätzungen, die haben wir selber bei uns ja auch schon mal, ne? Und bei Unternehmen ist oft so, dass sie denken, ja, sie sind schon voll in der neuen Welt angekommen, modern, fördern Innovationen und alles ist toll und schön und gut. Und wenn du dann so ein bisschen an der Oberfläche kratzt, dann merkst du doch, dass es die noch sehr weit in der alten Welt letztendlich verhaftet sind und dass da alte Krusten bestehen, die schwer sind aufzubrechen. Und ich denke, das ist ein Thema, das ist halt ein Thema Kulturwandel, ein Thema, wie Führung stattfindet in den Unternehmen. Ist es wirklich Führung auf Augenhöhe oder ist es doch mehr noch Weisung und Kontrolle, so die alten Machtgeschichten? Und da sind ja viele Unternehmen in ganz unterschiedlichen Stadien. Und das bedeutet auch, weil wenn ich so eine klassische Weisung und Kontrollstruktur habe, da sind jetzt Innovationen auch schwierig, weil die natürlich meistens ihr Wissen verwerten und gucken, dass sie das Daily Business hinkriegen, aber gar nicht so Räume schaffen, wo quasi Innovationen auch Platz haben. Es braucht ja auch Platz und Raum. Und ich kann nur von mir sagen, ich lebe am Tegernsee Wenn ich stundenlang vor meinem Laptop sitze und versuche, irgendwas Gutes zu Papier zu bringen, ne, das kennen wir vielleicht alle, ja, und dann irgendwann merke ich, jetzt kommt nichts mehr Gescheites auf gut Deutsch, ja. So, wenn ich jetzt aber hier sitze und mein Chef sagt, du musst jetzt aber hier weiter sitzen und schreiben, weil das ist dein Job, dann würden da nur suboptimale Ergebnisse rauskommen. Wenn ich aber beispielsweise dann kurz auf den Berg renne, eine Stunde laufen gehe und wieder zurückkomme, dann sprudeln die neuen Ideen raus. Und deswegen glaube ich, wir brauchen einfach Räume für Innovation. Und das ist eine Führungsaufgabe. Und das gelingt halt oft leider auch nicht. Ja.
Also finde ich einen super spannenden Aspekt. Ich würde vielleicht an der Stelle nochmal einen Schritt zurückgehen. Ja, vielleicht können wir nochmal darüber sprechen, Susanne. Was sind denn eigentlich Innovationen? Ja, weil wahrscheinlich sagen ganz viele so, naja, komm, ich habe einen Pflegedienst, ich bin hier ein Autohändler oder sonst was. So viel Innovation gibt es bei mir gar nicht. Das ist jetzt gar nicht so relevant. Für mich fängt ja Innovation auch oft schon ein Stückchen vorher an. Und ich habe jetzt gerade nochmal ehrfürchtig deinen Lebenslauf gelauscht, ne, so Tänzerin, ja, du hast auf der IHK gesagt, Pina Bausch, da war ich schon ganz klein vor Ehrfurcht, ja. Mhm. Rechtsanwältin, Beraterin, also ich sag mal so, du hast dich jetzt ja richtig oft neu erfunden, ja, also es ist jetzt vielleicht keine Innovation, weil es den Beruf es schon vorher gab, aber für dich natürlich schon. So, aber da hat jetzt vielleicht der ein oder andere, der jetzt zuhört, auch ein Stück Angst und denkt, oh Gott, so groß wollte ich jetzt eigentlich nicht denken, ja. Also, wie gehst du an dieses Thema Innovation ran und was ist für dich eigentlich Innovation? Wo beginnt es, sagen wir es mal so?
Also ich denke, als erstes mal, was man sagen kann, jede Innovation ist eine Veränderung. Das heißt, es bedeutet, dass wir was anders machen als vorher. Jetzt mal ganz banal gesagt, ne? Und Leute haben ja auch ein bisschen Angst vor Change, weil die Komfortzone ist ja gemütlich und da unser Gehirn hat es ja gerne, wenn es so bleibt, wie es ist und eben nicht sich viel verändert. Das heißt, das ist so ein bisschen der Punkt, dass eine Innovation, das ja, das heißt ja das Wort innovare, etwas Neues machen letztlich, ne? Und das kann, finde ich, das muss jetzt nicht sein, dass ich ein Unternehmen von 0 auf 100 digitalisiere oder so, ja. Und das kann auch was ganz, was Banales sein, dass wir einfach versuchen, neue Ideen zu finden, wie wir unsere Meetingstruktur verbessern können. Also ich kenne so viele Unternehmen, die mieten sich zu Tode und jeder denkt sich noch ein Meeting und noch ein Meeting. Und zum Beispiel zu sagen, was könnte eine Innovation sein? Okay, wir gehen nicht mehr unvorbereitet ins Meeting. Wir haben eine Fragenstruktur, dass die Beiträge gesehen und gehört werden. Wir haben eine bestimmte Fragenstruktur, dass die Beiträge abgearbeitet werden. Das fände ich schon eine kleine Innovation, die vor allen Dingen recht viel Nutzen bringt. Also eine Innovation soll ja auch nicht nur da sein, ich mache jetzt was Neues, ich gehe jetzt nicht rechts rum um See, sondern links rum, kann man machen, ja, vielleicht um sich ein bisschen zu stretchen, aber eine Innovation sollte ja auch einen Nutzen bringen. Einen Nutzen für das Unternehmen, einen Nutzen für mich selber, einen Nutzen vielleicht auch für die Allgemeinheit. Und ich denke, da ist alles, das ist jetzt so mein ganz einfacher Begriff, alles recht, was eine positive Veränderung mit sich bringt, wo Prozesse, wo Dinge einfach verbessert werden und wir was Neues ausprobieren, um ja was zu verbessern letztendlich, ne? Und ich habe in meinem Leben, für mich ist es, waren es schon Innovationen, weil das Tanzen war eine Leidenschaft von mir. Dann bin ich schwanger geworden, das war eine Disruption, könnte man sagen, ne? So, alles quasi in Frage gestellt und was mache ich jetzt? Und dann musste ich mich neu erfinden. Und da ist ja auch die Frage, gehe ich jetzt in so einer Situation, wie gehe ich damit um? Es gibt Leute, die scheitern daran, beispielsweise mit neuen Zähnen, ne? Weil sie nicht wissen, oh Gott, wie schaffe ich das jetzt? Ich bin überfordert oder gehe ich neugierig daran? Also habe ich eine offene Haltung, ne? Das sind wir beim Thema Mindset. Habe ich eine offene Haltung und bin prinzipiell so, dass ich sage, es gibt immer Möglichkeiten. Ich will nicht sagen, dass ich immer der Hero bin oder so, dass es alles perfekt wird, aber so die Haltung einzunehmen, okay, es gibt immer Möglichkeiten und es gibt immer, wenn ich einen Schritt gehe in eine Richtung, werde ich meistens auch belohnt, weil das Stehenbleiben ist oft das Schwierige oder das dann wieder rückwärts zu gehen. Also insofern denke ich, ich will das jetzt mit den Innovationen gar nicht so groß aufziehen, weil wenn wir jetzt Deutschland angucken, könnten wir natürlich da eine riesen politische Diskussion draus machen. Das möchte ich aber gar nicht, sondern ich glaube, es ist für jeden Einzelnen wichtig und das ist ja auch so euer Thema, in die Eigenverantwortung zu gehen und zu gucken, was kann ich leisten und was ist so mein Beitrag, damit das alles ein bisschen besser wird hier, gell?
Finde ich total spannenden Ansatz. Wir sind ja auch hier bei in unserem Podcast ganz viel bei Führung, ja, also und Führungsverantwortung häufig. Und die Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist, Inwiefern können denn Führungskräfte einen Beitrag dazu leisten, dass Innovation in ihrem Bereich tatsächlich möglich wird? Ne? Du hast ja gesagt, psychologische Sicherheit, sicher, aber gibt es denn noch weitere Effekte, die dort wirken, damit die Menschen tatsächlich Innovation auch denken und leben können?
Also ich glaube, als erstes einmal sind Führungskräfte Vorbilder. Ja, das heißt, wenn ich selber den Leuten sage, wie ich denke, welche Ideen ich habe, das offenlege, auch wenn es dann mal was ist, was nicht funktioniert. Ne, das ist ja genau der Punkt. Man muss ja Trial and Error machen, um zu sehen, was funktioniert. Und das ist das eine. Und oft erlebe ich es bei Führungskräften, dass sie halt auch sagen, naja, ich bin so erschlagen vom Daily Business, von dem ganzen Operativen, ich habe überhaupt keine Zeit für sowas. Ne? Und da fängt es, finde ich, meines Erachtens schon an, wie viel führen Führungskräfte denn? Also wenn ich Leute frage, ich frage ganz oft den Führungskräften, wie viel Prozent eurer Arbeitszeit führt ihr denn? Und dann kommen so 10-20%. Ne? Dann frage ich mich, ist das wirklich Führung? Oder ist da nicht irgendwas im Ungleichgewicht? Und wenn es so wenig ist, wie kann ich denn dann, wenn ich erschlagen bin von dem Daily Business, also von den ganzen operativen To-Dos und wenig strategisch machen kann, weil Innovation braucht ja auch eine Strategie im Sinne von, wir wollen das, es ist uns wichtig. Und dann, wenn ich sage, wir wollen das, Räume zu eröffnen, um das möglich zu machen, das braucht auch einen gewissen Zeitfaktor. Das heißt, da muss ich Führung ein bisschen umkrempeln und sagen, delegiere ich denn richtig gut? Ne? Also das ist ja oft der Punkt, dass man viele Dinge dann doch selber macht, weil man denkt, es geht schneller. Also die klassischen Führungsthemen, und das erlebe ich oft bis in höhere Level sogar. Ne? Also nicht jetzt nur die Teamleads, die es lernen müssen, sondern bis hoch ins Top-Management, dass dann nicht so richtig gut delegiert wird. Und ich glaube, wenn man das beherrscht und die Räume schafft und vor allen Dingen als erstes mal das Bewusstsein, also es braucht als erstes mal ein Bewusstsein, dass es wichtig ist, uns weiterzuentwickeln und dass wir dafür Räume schaffen und dass ich das auch als Führungskraft vorlebe. Ich glaube, damit wäre dann schon ein guter erster Schritt getan. Ja.
Ich finde, du sprichst da einen ganz wahnsinnig wichtigen Punkt an, ne? Weil das ist auch genau das, was ich in Trainings-, Beratungssituationen ganz oft erlebe, dieses, ich habe ja keine Zeit, ja, dieses wirklich, und ja auch absolut nachvollziehbar. Ne? Es ist ja wahnsinnig schnelllebig, operative Themen, ja. Und gerade dieses Delegieren, ne, also wie delegiere ich richtig, das ist für mich ja eigentlich schon auch das, was du eben angesprochen hast, ne, so der erste Schritt ja überhaupt hin in eine neue Welt vielleicht, ne. Und ich meine, viele Führungskräfte, also sind ja auch motiviert, es gut und richtig zu machen. Also die allermeisten, ne? Also wenn dann Mitarbeiter A kommt oder Mitarbeiterin C und eine Frage hat, dann will man ja auch helfen und das machen und setzt sich dabei halt ganz unbewusst die ganzen Affen auf die Schulter. So, und ich finde, das ist tatsächlich immer eine der ersten großen Prozesse, da reinzugehen und zu sagen, wie schaffe ich es, gut zu delegieren und ich sage mal, Vertrauen zu meiner Mannschaft da auch aufzubauen, dass sie es schon richten werden und aber auch das Zutrauen. Ne? Du hast vorhin auch den Begriff psychologische Sicherheit, vielleicht können wir den gleich nochmal beleuchten. Also wie schaffe ich es auch, dieses Zutrauen, weil wenn ich jahrelang halt immer hingegangen bin und gesagt habe, Mensch, Sanas, hilf mir mal. Und jetzt sagt Sanas, Claudia, wir haben das jetzt schon dreimal besprochen, ich glaube, du kannst das, bin ich ja vielleicht auch erstmal überfordert. Ja, also wie schaffe ich das als Führungskraft, da diesen guten Switch hinzukriegen? Hast du da einen Tipp oder ist das etwas, oder wie arbeitest du da mit deinen Führungskräften, nenne ich das jetzt mal da dran?
Ja, also ich mache es folgendermaßen. Viele kommen dann aus so einem Training mit der Erkenntnis, oh ja, sie sind zu viel Mama oder Papa im Sinne von, sie richten alles, ne, im Team. So, aus einer guten Absicht, um Gottes Willen, ne, also keine Frage. Und dann überlegen wir, okay, wie kann man es ändern? Und es ist ja ganz oft so, dass dann Leute aus einem Training kommen und die Mitarbeiter denken, oh Gott, jetzt war der wieder in einem Führungstraining, jetzt ist wieder heute alles anders und in der Woche hat sich's eh verbürstet, so nach dem Motto. Und das soll ja gerade nicht passieren. Also insofern würde ich mal Folgendes vorschlagen. Als erstes ganz einfache Dinge, weil wenn es zu kompliziert wird, ist es schwer in der Umsetzung. Und womit ich gute Erfahrungen gemacht habe, ist mit der folgenden Frage, wenn jemand kommt und Hilfe will, ne, zu sagen, okay, pass auf, überleg dir mal drei Ideen, die du hast. Die können auch total crazy sein, aber überleg dir mal selber drei Ideen. Und wenn du dir die überlegt hast, dann kommst du wieder, dann schauen wir die an und dann bewerten wir die und gucken, wobei ich dich noch unterstützen kann. So. Das heißt, ich gebe die Verantwortung erstmal einen Ticken zurück, lass denjenigen aber nicht im Stich. Also es soll jetzt nicht so sein, das interessiert mich nicht, sondern eben, pass auf, so. Und dann ist, glaube ich, vorher nochmal wichtig, diese Sensibilisierung zu haben, dass man den Leuten einfach nochmal sagt, und das würde ich, also ich kann es nur mal sagen, wie ich es machen würde, das passt vielleicht auch nicht für jeden, weil es muss ja dann auch jeder im Rahmen seiner Authentizität, ne, und seiner Glaubwürdigkeit handeln. Aber ich bin immer jemand, wenn ich gemerkt habe, da war was falsch und ich möchte was ändern, habe ich mich vor mein Team hingestellt und habe gesagt, so Leute, mir ist folgende Erkenntnis gekommen die letzten Tage. Ich habe so den Eindruck, es steckt viel mehr in euch. Also ich würde das natürlich sehr wertschätzen und positiv machen, als ich manchmal das Gefühl habe, dass rauskommt. Und ich neige dazu, weil ich natürlich auch euch bestmöglich unterstützen will, dass ich gerne immer da diese Hilfsbereite bin. Das will ich jetzt damit nicht zurücknehmen. Aber was ich total spannend fände, wenn wir jetzt mal 6 Wochen oder 3 Monate was ausprobieren. Wenn wir mal sagen, hey, wir machen es doch mal so. Ich bin mehr so die Coacherin in dem Moment. Und wenn jemand kommt und sagt, ich weiß jetzt nicht mehr weiter, dann versuchen wir mal zu gucken, was fällt dir denn dazu noch ein? Wie wäre das denn für euch? Also ich würde das so ansprechen und zwar wirklich ganz offen, ehrlich, authentisch und würde sagen, was wäre der Nutzen dabei? Der Nutzen wäre, ihr wärt vielleicht stolz, weil ihr selber eine Idee hättet und die entwickeln könnt. Ich kann euch natürlich trotzdem weiter unterstützen, das will ich nicht verwehren und vielleicht geht sogar dann die Arbeit leichter von der Hand, weil die Ideen schneller gefunden oder die Lösungen schneller gefunden werden. So. Also so würde ich das beispielsweise ansprechen. Ja.
Nun muss man aber auch den Mut haben, dass das am Anfang vielleicht nicht so ist, wie man es gerne selber hätte oder dass man das exakt so bekommt, wie wir uns das vorstellen. Ich habe tatsächlich vor 2-3 Wochen erst eine Führungskraft gehabt, die in dieser Falle steckte. Ne? Einerseits den Mut hatte, ich will auch mehr loslassen, ich will nicht für alle immer verantwortlich sein. Da fehlte so eine Zwischenebene. Das heißt, sie hatte auch ein junges Team, was sie auch noch zusätzlich führen musste zu ihren anderen Teamleads. Und da hat sie gesagt, okay, die kann ich tatsächlich weniger loslassen. Die sind halt jung, die brauchen viel mehr Führung. Aber wie ich dann merkte, wie sie sich selber immer wieder da ein Bein stellte, quasi den Mut hatte, einerseits, aber nicht loslassen konnte.
Genau, also das wäre auch meine Ergänzung. Meine Ergänzung wäre dann, das bedeutet auch für mich als eure Führungskraft, eine kleine Veränderung, weil mein Muster ist nämlich, ich bin die es gern schnell gelöst hat. Das ist ja auch mein Job hier, ja. Und das wird jetzt ein bisschen ruckeln die nächsten 6 Wochen. Für mich genauso wie für euch. Es heißt nicht nur, dass ihr ein bisschen mehr To-Dos habt, sondern ich, obwohl es vielleicht leicht aussieht, habe auch mehr To-Dos, weil mein Muster ist nämlich, ich bin die sofort hilft. Also ich würde sogar das ansprechen und dann muss man sagen, Frage stellen, Klappe halten, die Leute machen lassen. Da muss man sich einfach, das ist eine Disziplin, ja. Ich weiß, es ist schwer, das Loslassen ist immer das Allerschwerste für uns Menschen, ne? Was loszulassen, aber ich glaube, es ist wichtig, vorher die Erkenntnis zu haben, wenn ich was Neues mache, muss ich was Altes loslassen. Das ist immer so, ja. Und dann zu sagen, okay, will ich das wirklich? Ist es wirklich, wirklich das, was ich möchte? Und wenn ich mich dazu entschieden habe, das zu tun, dann muss ich mir letztendlich einen Plan machen, okay, welche Szenarien werden entstehen? Ich werde wieder jetzt was sagen wollen, dann in dem Moment muss ich mich dann oder sollte ich mich disziplinieren, um mein Ziel zu erreichen, eben nichts zu sagen. Und aber wissend, dass es mir auch wehtun wird, dass es bei mir auch was macht natürlich, ne? Und ich glaube, das ist wichtig, weil der Mut ist schon mal super. Der Mut ist der erste Schritt und dann braucht halt die Umsetzung. Und die Umsetzung ist zart und mühsam manchmal, weil wenn dann was nicht so läuft, wie wir es gerne hätten, und das wird ziemlich sicher auch passieren, ne, dann braucht es ein Durchhaltevermögen, ein Dranbleiben und das ist dann wiederum auch die Aufgabe der Führungskraft, gell?
Naja, und das ist so in meiner Erfahrung ja eines der größten Hemmnisse, ne, tatsächlich, weil das, was du beschreibst, ne, das tut ja einmal weh.
Klar.
Weil ich muss aushalten, dass jemand es anders macht als ich und dass anders vielleicht in meiner Wahrnehmung einen Umweg geht. Ne? Also Stichwort Effizienz. Ne? Du würdest ja viel schneller sein, wenn du es genauso machst wie ich. Das ist das eine. Und das andere ist ja auch, dass dieser Prozess des, was du gerade als ruckelig beschrieben hast, da kostet mich als Führungskraft ja auch wahnsinnig viel, also ich weiß nicht, ob es wahnsinnig, aber es kostet erstmal mehr Zeit, ne? Weil ich hier erstmal mit dir in die Auseinandersetzung gehen würde und sagen, Mensch, guck mal, Susanne, wir haben es doch jetzt besprochen, überleg doch nochmal deine 3 Ideen und dann machen wir so. Und dann höre ich sie mir nochmal an und dann nochmal und nochmal, ne? Weil man dann vielleicht die nächsten Schritte alle einzeln nochmal bespricht. Da bin ich natürlich viel, viel schneller als langsamer, Entschuldigung, bin ich ja viel langsamer, als wenn ich einfach sagen würde, naja, du füllst einfach die linke Spalte aus. Ne? Also ich spitze jetzt so ein bisschen. Ne? Und das ist ja genau das. Ne? Und deswegen finde ich das so wichtig, dass du das nochmal sagst, dass wir wirklich auch diese Ausdauer, ne? Also wir hatten neulich einen Podcast-Gast, den Christoph Schmidt, ne? Und er hat halt gesagt, er hat im Grunde halt 2-3 Jahre gebraucht, um dahin zu kommen, dass er wirklich gut abgeben kann. Ne? Und das hat für mich diesen Prozess nochmal veranschaulicht. Ne? Und dann sind wir ja, du hast eben ja eigentlich auch eine richtig schöne Definition eigentlich von psychologischer Sicherheit gegeben. Ne? Also dieses, ich traue mich auch. Also magst du da vielleicht nochmal so ein bisschen, weil, also wir kennen alle den Begriff, aber jetzt ist nicht jeder in unserer Berater und Psychoblase unterwegs, ne, was psychologische Sicherheit ist und warum das so wichtig ist und warum du das auch so thematisierst mit deinen Kunden.
Genau, ich wollte eine Sache noch ergänzen, wenn ich darf, zuvor, was glaube ich wichtig ist mit dem Loslassen. Also erstmal ist es ja wichtig, die Entscheidung zu treffen, will ich das wirklich? Und dann glaube ich, ist eine Sache noch ganz wichtig, das haben wir noch vergessen, dass ich mir eine Überlegung mache, wie sieht's in einem Jahr aus oder in 2 Jahren, ja, so, oder im halben Jahr, egal. Und da ist dann ganz wichtig, wenn ich es nicht tue, also wenn ich nicht delegiere, wenn ich die Leute nicht einbinde, wenn ich die Ideen der Leute nicht höre, wenn ich die Leute nicht in die Eigenverantwortung bringe, was ist in einem Jahr, was ist in 2 Jahren, was ist in 5 Jahren, irgendwann droht das Burnout, ziemlich sicher. Ja, also das heißt, was ist so das Worst-Case-Szenario, was passiert, wenn ich so lasse, wie es jetzt ist? Ne? Das ist ja auch, also wir machen es ja nicht nur, weil es nett ist, die Leute einzubinden, sondern wir machen es ja auch mit einem Nutzen. Und das wollte ich noch ergänzen. Also das heißt wirklich, sich zu überlegen, es dauert eine Zeit, ich habe wirklich ein To-Do mit dem Loslassen, das wird nicht einfach, aber das Ziel, wenn ich das erreicht habe, dass es funktioniert, vereinfacht dann alles total. Und dann geht es mir besser um mein Team. Und denke ich, das ist nochmal ganz wichtig, das zu ergänzen, ja. Genau, zu dem Thema psychologische Sicherheit, da geht es ja darum, es geht ja sehr viel um Vertrauen letztlich, ne? Und Vertrauen, ist es so, dass ich in dem Unternehmen, wo ich bin, quasi mich traue, kommt ja auch von Vertrauen, ich habe genug Vertrauen und traue mich zu sagen, wenn mir irgendwas komisch vorkommt, zu sagen, wenn ich eine Idee habe, wo ich denke, es könnte vielleicht besser sein, also traue ich mich und fördert meine Führungskraft, empowert mich meine Führungskraft sozusagen in diesem Zutrauen, nenne ich es jetzt mal. Ne? Also was ich zum Beispiel immer hochspannend finde, wenn Leute neu ins Unternehmen kommen, also New Hires sozusagen, Leute, die neu eingestellt wurden, die sind eine super Ressource, ja, weil die sehen das noch nicht mit der internen Brille, sondern die gucken von außen drauf und denken sich, hä, was haben die denn da für komische Sachen, ja? Und die könnte man zum Beispiel super als Führungskraft die ersten Wochen im Rahmen des Onboardings sagen, so, und wenn dir irgendwas auffällt, wo du denkst, das ist aber merkwürdig, dann lass uns das besprechen. Ich bin da ganz gespannt auf deine Sichtweise, weil du kommst gerade noch von außen, du bist noch nicht betriebsblind in Anführungszeichen, und ich schätze das sehr, wenn du das sagst. Und wenn ich das so bringe, glaube ich, hat der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin auch die Courage und das Zutrauen, das zu sagen. Ich muss das halt vorleben natürlich, ja, und ich muss es empowern letztlich, genau.
Da fallen mir ganz spontan, fand ich ganz beeindruckend, du hast in deinem Vortrag gesagt, es gibt 3 Gründe für Widerstand. Ne? Das eine ist, ich kann nicht. Das zweite ist, ich will nicht. Und das dritte ist, ich will dich nicht. Ne? Und das, was du gerade gesagt hast, ist, fand ich einerseits absolut richtig und wertvoll. Andererseits sehe ich denn ja auch immer so ein Stück eine Gefahr. Jetzt bin ich ein eingespieltes Team und jetzt kommt da die Neue und bringt neue Ideen rein. Das gefährdet ja meinen Status quo und greift mich an. Und da sehe ich ja genau dieses, ne, das ist ja, wenn jemand was Neues einspricht und sagt, ihr macht das immer so, ich kenne das anders. Es wird ja auch ganz schnell mit dem Kritikohr gehört und gar nicht mit dem, ach, so könnte es auch gehen, sondern mit diesem, Moment mal, wir machen was falsch. Und dann kommt dieses, ich will nicht oder ich will dich nicht, ja ganz schnell raus. Ne? Mhm. Lass uns da doch nochmal drauf eingehen. Ja? Also wie machst du das oder was würdest du auch sagen? Ne? Also ich meine, ich würde sagen, als Führungskraft muss ich das dann halt auch dem Team entsprechend verkaufen, ja? Weil sonst ist gleich die Neue oder der Neue der Schlauberger, den keiner will. Ja? Wie sind denn aber auch deine Erfahrungen damit, wie so eine gute Integration ins Team dann halt gut gelingen kann?
Also ich denke, es hat auch sehr viel mit einer Feedback-Kultur zu tun. Wie gibt man Feedback im Unternehmen? Ne? Nur zu sagen, ja, das habt ihr, also was ihr da macht, ist total schlecht, wäre halt nicht wirklich zielführend, ne? Sondern einfach zu gucken, welches System haben wir, um Feedback zu geben. Da gibt es auch verschiedene Methoden. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite, auch das würde ich wiederum, es geht immer um, auch sehr stark um Awareness, finde ich. Auch das würde ich mit dem Team, ich würde jetzt nicht nur, das war nur ein Beispiel mit der Neuen, ich würde jetzt nicht nur die Neue oder den Neuen nehmen, um neue Dinge festzustellen, sondern auch, ich würde auch im Team sagen, so, und guckt ihr doch mal genauso, was fällt euch denn auf? Ich würde es sehr schätzen, wenn wir darüber diskutieren, was zu verbessern ist, sodass jetzt nicht nur die Neue oder der Neue das Alien ist, was da irgendwas von außen bringt, ne? Es ist immer die Frage, wie platziere ich das und wie welche Awareness schaffe ich im Team? Gell? Und ich glaube, dafür ist auch hilfreich, wenn ich selber mal was sage als Führungskraft, was mir aufgefallen ist oder wo ich vielleicht einen Fehler gemacht habe. Ja, ich erlebe ja ganz oft, dass immer von Fehlerkultur gesprochen wird und wenn man dann in die Vorstandsetagen geht, ja, dann will man da doch keine Fehler zeigen und machen. Das ist dann ganz unangenehm. Und wie soll denn bitte dann der Mitarbeiter, wenn es von oben nicht vorgelebt wird, weil gerade bei Innovation passieren nun mal viele Fehler, das bringt es ja mit sich, wie soll denn dann der einzelne Mitarbeiter, die einzelne Mitarbeiterin sich trauen, wenn von oben Fehler eigentlich als schlecht gesehen werden? Ich sage jetzt mal was Neues, aber es könnte ja auch gar nicht so toll sein, vielleicht ist es auch falsch, ja, so. Und ich glaube, das hängt dann sehr nah auch da dran.
Jetzt bin ich mal sehr bold und sehr, ich lehne mich etwas aus dem Fenster raus. Es gibt so Studien, die besagen, des Deutschen höchster Wert, also das habe ich nicht erfunden, des Deutschen höchster Wert ist Sicherheit, ja. Und dass das tatsächlich ja auch ein Stück weit Innovation ja vielleicht sogar verhindern kann, wenn es zu stark ausgeprägt ist in den Unternehmen. Mut zu haben, das ist ja so das eine und loslassen das andere, aber wie schaffen wir quasi es, dass Sicherheit ein Stück weit so gelebt wird, dass das trotzdem zu Innovation führt in den Unternehmen? Und ich habe ja verstanden, und das fand ich ein schönes Beispiel, du hast ja gesagt, eine kleine Innovation kann schon sein, wir machen eine andere Meetingskultur und wir machen was, was für uns alle einen Nutzen hat. Aber wie schaffe ich denn quasi trotzdem, trotz dieser Unsicherheit, die vielleicht schnell dann herrscht, dass die Leute mitmachen?
Also Sicherheit und Innovation sind ja quasi genau auf der anderen, konträren Seite, ne? Ist klar. Und ich glaube auch, dass wir in Deutschland durch Corona, durch die ganze Situation in der Welt, die jetzt ja gerade nicht sehr beglückend ist, natürlich auch ein bisschen gebeutelt sind und dass es natürlich dazu noch mehr zu dem Bedürfnis nach Sicherheit führt. Ich habe ein Beispiel aus meinem Buch von der Generation Z und das fand ich ganz interessant. Und zwar sagen junge Menschen auch, ihnen ist es total wichtig, Sicherheit zu haben im Unternehmen. Das ist ein Bedürfnis, was extrem wichtig ist. Die sagen aber als zweites Bedürfnis, also das sagen zumindest die aktuellen Studien, Flexibilität wäre für sie genauso wichtig. So. Und da habe ich mir dann gedacht, wie geht sich das jetzt zusammen? Auf der einen Seite Sicherheit und auf der anderen Seite Flexibilität. Das müsste sich doch eigentlich mehr oder weniger ausschließen. Und dann hat man gefragt, wie das zusammengeht. Das hat man auch gemacht bei den jungen Menschen. Und die haben dann gesagt, ja, wenn sie gestalten können und ihre Zeit im Beruf oder auch Homeoffice, wie auch immer, so selbst organisiert einteilen können, das gibt ihnen Sicherheit. Also das heißt, wenn sie arbeiten können, wie sie wollen, also so flexibel, wie sie wollen, dann gibt ihnen das Sicherheit, weil sie das, was sie quasi gerne wollen, leben können im Job. Das fand ich einen ganz interessanten Gedanke. Also das heißt, Sicherheit, was bedeutet Sicherheit? Ich glaube, wir müssen da mal genauer hingucken. Geht es bei Sicherheit darum, ich habe einen sicheren Job und kriege mein Geld am Ende des Monats? Vielleicht, ja, ist ganz wichtig. Geht es bei Sicherheit darum, dass ich mehr in meiner Komfortzone bleibe und nicht so viele Veränderungen habe, bloß kein Change mehr? Oder worum geht's denn wirklich? Und ich fand diesen Aspekt von den Jungen, von der Gen Z, dass sie eben sagen, ja, Sicherheit ist für mich, wenn ich selber planbar meine Sachen machen kann, so gestalten kann, dann fühle ich mich sicher und bin trotzdem in einer gewissen Flexibilität und kann meinen Beitrag leisten. Das fand ich eine ziemlich coole Definition von Sicherheit und Flexibilität, ehrlich gesagt. Ja. Vielleicht können wir das ein bisschen adaptieren, auch für alle Generationen.
Ich habe gerade gedacht, das ist ja eigentlich das perfekte Plädoyer für Selbstständigkeit. Ja. Wollen immer weniger Menschen, gerade auch in der Gen Z, selbstständig werden. Und es ist aber tatsächlich, ne, also vielleicht kann man, da kannst du hier nochmal hingucken mit diesen, ne, dieses, du hast ja auch viele Bücher geschrieben, ne? Also ich glaube, ich bin sehr beeindruckt, in 9 Jahren 8, ja, also hohe Produktivität, Hut ab. Und da hast du ja auch gesagt in dem Buch zu Change, du hast ja viele Bücher zu Change geschrieben, ach, der Change Code, so, das war es, genau. Ne? Dass es ja auch darum geht, bei Veränderungen, ne, und eine Innovation ist ja eine Veränderung oder eine Vorbereitung einer Veränderung, von, naja, in einen Pluszustand zu kommen. Also nicht unbedingt von Minus zu Plus zu kommen, weil möglicherweise fühle ich mich ja auch aktuell ganz wohl. Ne? Also ich bin in einem Pluszustand und aus in diesem Pluszustand, ne, das kann man ja auch sagen, das ist denn die Sicherheit. Ich weiß zumindest, dass ich gerade entweder in einem Plus bin oder in einem ganz leichten Minus. Ja, und die Zukunft ist ja immer unsicher. Und was unsicher ist, ist oft nicht ganz so attraktiv. Gerade wenn es, ich nenne es mal, einen von außen übergestülpt wird. Ja, also wenn ich selber gestalten kann, meinen Umzug planen, meine Hochzeit planen kann, dann ist es eher positiv belegt. Ja, aber so ist es ja eher negativ belegt. Und die Frage ist für mich, wie kann ich das auch als Unternehmer tatsächlich schaffen? Ne? Also dieses, meine Mannschaft ist vielleicht in einem Plus, ja, vielleicht auch zwischendurch mal in einem Minus, weil so richtig, ne, es gibt ja immer was. Aber die Zukunft sieht ja erstmal auf jeden Fall wie ein dickeres Minus aus, als es heute ist. Ne? Also wie kann ich da als Führungskraft da auch reingehen und sagen, ach, guck mal, eigentlich könnte es auch ein Plus sein, was da auf uns zukommt.
Also was ich immer gerne als Beispiele nutze, sind zwei Dinge. Das eine ist das Opfergestaltermodell von Stephen Covey. Das kennt ihr vielleicht, dass man quasi einen kleinen Bereich, einen Kreis in der Mitte hat, wo ich Einfluss nehmen kann, und einen großen Kreis außenrum, wo ich quasi betroffen bin, aber nicht Einfluss nehmen kann. So, und ganz oft konzentrieren wir uns auf den Bereich, wo wir nicht Einfluss nehmen können. Also ich sage jetzt mal Beispiel, ja, Benzinpreise steigen. So, dann ist wieder furchtbar, wird gejammert, die Benzinpreise steigen, und wir kreisen in diesem Bereich, anstatt zu sagen, okay, ich kaufe mir ein E-Auto oder ich fahre mit dem Fahrrad oder ich fahre öffentlich. Also, dass wir gucken, wo kann ich Einfluss nehmen? Das ist jetzt ein banales Beispiel, aber ich will es einfach verdeutlichen. Und ich glaube, wenn wir dieses Mindset, ja, ins Unternehmen, ins Team übertragen, dass wir, also ich habe auch schon Teams, die hängen sich dieses Modell hin und dann wird mal gesudert. In Österreich sagen die immer sudern, also gejammert sozusagen, ja, was alles nicht funktioniert in dem Bereich. Und dann wird plötzlich ein Shift gemacht und wir sagen, okay, und jetzt gucken wir mal genau darauf, was können wir jetzt beeinflussen im Team? Welche Kleinigkeiten? Das muss nichts Großes sein. Und wenn ich mich auf den negativen Bereich konzentriere, wo ich nichts beeinflussen kann, dann schwächt das auf die Dauer und es macht auch krank. Wenn ich mich aber auf das Positive konzentriere, wo ich kleine Schritte beeinflussen kann, dann stärkt das ein Team. Und das kann man zum Beispiel in einem Team-Meeting als Kultur auch sagen, okay, wir gucken jetzt erstmal, was wahrscheinlich nicht gehen wird, dass man auch den ganzen Mist mal rauslassen kann, sozusagen an Frust, ne? Und dann aber wieder, okay, und jetzt, was habt ihr für Ideen, welche kleinen Schritte können wir denn gehen, um das Ganze zu gestalten, um in der Gestalterrolle zu kommen? Und das finde ich zum Beispiel ein ganz schönes Modell, oder das Äquivalent ein bisschen dazu ist ja die Carol Dweck mit ihrem Gedanken des offenen und fixierten Mindsets, geht in die ähnliche Richtung, dass man quasi schaut, okay, was ist fix und was ist offen? Also fixiert bedeutet halt immer in eine Richtung denken, in einem Tunnel letztlich und nicht rechts und links zu gucken. Ja, ich kann das nicht, das habe ich ja auch in dem Vortrag erklärt, ich kann das noch nicht. Ne? Also was können wir denn tun, um da eine offene Haltung einzunehmen und auch da immer kleine Mini-Steps zu schaffen, damit es uns als Team besser geht und damit wir gemeinsam unsere Ziele erreichen. Und eben nicht jetzt nur die triste Zukunft, die nächsten 5, 10 Jahre, wobei wir nie wissen, was passiert, ja, wir wissen es einfach nicht, sondern zu gucken, was sind die nächsten möglichen kleinen Baby-Steps, die wir positiv beeinflussen können, damit es uns insgesamt besser geht. Und ich glaube, wenn wir so denken, können wir uns daran entlanghangeln. Ja.
Finde ich total spannend. Danke für diese Einblicke. Also ich habe noch eine Frage. Wenn du jetzt so, sagen wir mal so, Zukunft, jetzt gar nicht so weite Zukunft, ja, wir wollen jetzt für die nächsten 15 Jahre, da verlieren wir ja vielleicht auch die Hälfte der Zuhörer, aber wenn du jetzt so in die nahe Zukunft denkst, was glaubst du oder was ist deiner Meinung nach die wichtigste Führungsaufgabe, damit die Innovation in Teams vielleicht auch schon und nicht nur in Unternehmen nicht nur zum Zufall wird, sondern tatsächlich gelebte Kultur wird?
Ich glaube, zwei Sachen. Das eine ist eben die Vorbildfunktion. Ich muss Vorbild sein. Wenn ich will, dass Leute was tun, dann braucht es Role Models, die das vorleben. Das ist das eine. Und das wirkt unheimlich. Und das zweite ist das Thema Anpassungsfähigkeit. Ich glaube, wir brauchen Führungskräfte, die, ja, und das dritte vielleicht noch Reflexionsfähigkeit. Sorry, jetzt sind es doch drei. Aber ohne Reflexionsfähigkeit ist auch schwierig, weil dann kann ich nicht auf die Metaebene gehen und gucken, habe ich es jetzt gut gemacht oder nicht, sondern das braucht es auch. Aber Anpassungsfähigkeit ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein, dass man eben sagt, okay, es ist jetzt so und was tue ich jetzt und kann ich mich dieser Situation hingeben, anpassen und es tun? Das hat auch mit Loslassen zu tun im Übrigen, ne? Wenn ich mich wo anpasse, weil dann mache ich auch wieder was anderes. Und ich denke, das sind so die drei wichtigsten Fähigkeiten, wirklich ein Role Model zu sein, Reflexionskompetenz und die Anpassungsfähigkeit. Und bei dem Role Model würde ich sagen, ich lebe das vor und biete aber auch für mein Team diese Räume, damit das gelingen kann letztendlich in Zukunft.
Ja, ich finde, es passt ja auch sehr schön zu dem, was du vorher gesagt hast, ne? Weil wenn ich sozusagen diesen, ich sag mal, wirklich dauerhaften Raum biete, zu fragen, was fällt uns denn noch ein, was wir heute anders machen können, ne? Dieses auch immer wieder zu fragen, so was haben wir bisher gemacht, ne? Und ich finde, es ist ja auch oft so, dass wir, wenn irgendwas nicht gut gemacht haben oder es nicht gut gelaufen ist, das sehr stark auswerten, was auch erstmal total in Ordnung ist. Wir oft aber nicht auswerten, wenn was richtig gut gelaufen ist. Ne? Und auch das ist ja notwendig. Ne? Also wenn ich jetzt sage, Mensch, Susanne, das war ein großartiger Vortrag, den du gehalten hast, können es ja unterschiedliche Sachen sein, die ich großartig fand. Ne? Das können die Inhalte gewesen sein, die Interaktion. Vielleicht sahst du auch einfach gut aus und dynamisch und hast mich persönlich angesprochen. Aber es ist ja sehr schwer auf dieser Basis, war richtig gut, danke, in eine Wiederholung zu gehen. Ja? Also weil du denkst, ach, das war bestimmt die Interaktion. Ja? Und die fand ich so, naja, aber die Inhalte waren ja ganz gut. So, ne? Und da diese Kultur zu etablieren, das finde ich so einen ganz, ganz wichtigen Punkt, wirklich immer wieder zu sagen, was können wir denn noch machen? Es gibt ja auch diese Methode, James Clear hat das mal gesagt, die 1%-Regel, ne? Wenn wir jeden Tag 1% besser werden können, was ich im Übrigen ziemlich ambitioniert finde, jeden Tag 1% besser zu werden. Ja? Ja. Aber darauf zieht es ja genau ab. Ne? So, was kann ich beeinflussen? Also das fand ich einfach...
Ich glaube, wir brauchen da einfach Routinen. Ne? Also das heißt Routinen in den Meetings, dass wir sagen, 5 Minuten sind jetzt unsere 5 Minuten, wo wir gucken, was können wir... Also weil das dem Zufall überlassen funktioniert nicht. Und was eben wichtig ist, wenn jetzt eine Führungskraft zuhört, oh Gott, was muss ich jetzt noch machen? Jetzt muss ich das auch noch machen? Nein, es geht um kleine Momente. Es geht um agile kleine Sprints. Es geht nicht darum, jetzt ein 2-Stunden-Meeting dafür anzuberaumen, einen Workshop von 2 Tagen. Davon rede ich nicht. Ich rede davon, dass wir sagen, okay, einmal die Woche 10 bis 15 Minuten zum Beispiel oder jeden Tag 10 Minuten oder wie auch immer es passt, mit wem ich in Interaktion bin. Und also so die kleinen Steps sind mir wichtig, weil alles andere funktioniert in unserer Welt sowieso nicht. Ja,
ja, den Punkt mit den Routinen finde ich super, ne? Weil das ist ja am Ende, wenn ich das erste Mal frage, so Leute, ne, blickt mal auf die Woche zurück, was können wir besser machen? Und habe das vorher noch nie gefragt, dann denken alle so, hä, wieso, war was? Ist irgendwas nicht gut gelaufen? Ne? Und das dauert dann ja auch ein paar Wiederholungen am Ende, bis jemand sagt, ach krass, die meint jetzt ernst, ja, stimmt, mir ist tatsächlich was aufgefallen, ne? Also ich muss ja auch erstmal in diesen Prozess reinkommen. Na klar, gibt's halt Leute, die warten die ganze Zeit schon da drauf, dass sie endlich sagen dürfen, was noch besser geht, aber halt auch nicht immer, ne? Und da ist deswegen so Routinen schaffen, finde ich, ist ein, und das Gehirn ist ja auch faul, ne? Dann ist es irgendwann normal, das zu machen, finde ich einen ganz, ganz schönen Moment. Ja? Und ich meine, du kannst das ja auch mal sehr besonders auch nochmal da zeigen, weil du hast es ja auch geschafft, dich selbstständig zu machen. Ich glaube, während Corona, kurz vor Corona, ne? Und kurz vor da Corona, auch deine Anpassungsfähigkeit immer wieder gezeigt. Ne? Ich würde mal, Sanas, wenn das für dich okay ist, mit Blick auf die Uhr, das auch direkt nutzen als Überleitung zu unserer letzten Frage, die wir gerne unseren Gästen stellen. Nämlich, wenn du auf dein Leben, ne, da ist natürlich wahnsinnig viel passiert, und aber wenn du so zurückguckst, was denkst du, ist dein größter Fehler gewesen oder ein Fehler gewesen, muss gar nicht der größte gewesen sein, aber was ist ein Fehler gewesen, von dem du denkst, da können andere am meisten von lernen?
Also da habe ich direkt was, und zwar war ich zu lange in einem Unternehmen festgeklebt, ja, wo ich dachte, ich brauche Sicherheit, da sind wir wieder beim Punkt, ne? Also ich habe das alles durchlebt, ich hatte ein Kind, war alleinerziehend und dachte mir, sie braucht das Geld, ist auch so, ja, und habe mich nicht getraut, meinen eigenen Weg zu gehen. Da war ich Ende 30, also das ist ein paar Jahre her, ja, und habe mich nicht getraut von der Juristin, weil ich war damals Juristin und Pressesprecherin, mich davon wegzubewegen. Und das hat fast 10 Jahre gedauert. 8 Jahre ungefähr, wo ich mich in einem Unternehmen, wo ich ein Unternehmen festgehalten habe, wo ich überhaupt nicht hingepasst habe. Und ich habe wirklich nicht hingepasst. Ich wurde sogar gemobbt da letzten Endes, ja. Was jetzt gar nicht so untypisch ist, weil ich passte nicht hin. Also nicht, dass Mobbing gut ist, ich will das überhaupt nicht sagen, aber Mobbing hat auch immer 2 Seiten letztendlich, ne? Und ich habe nicht sehen wollen, dass das eigentlich nicht mein richtiger Kontext ist. Und da habe ich ja den Begriff kreiert, steht deine Karriereleiter an der richtigen Wand? Ja, weil ich habe für mich gemerkt, meine Leiter steht an der falschen Wand, aber viel zu spät, weil ich einfach auch nicht gewohnt war, mich zu reflektieren, weil ich nicht gewohnt war, ich konnte Coaching nicht, ich hatte einfach Jura studiert und war alleinerziehende Mutter fertig, also und kam vom Tanzen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, das ist nicht der Kontext, wo ich blühen kann, ja, wo der Nährboden, den es braucht. Und dann habe ich einen kompletten Change gemacht, was dann schon sehr viel Mut gekostet hat mit um die 40 und bin dann ja zur Haufe Akademie, zu Stephen Covey und zu Kimbaum, bis ich dann mein eigenes Unternehmen einige Jahre wieder später gegründet habe. Aber das als Fehler, also ich denke, ich habe zu lang festgehalten, ja. Und das Festhalten ist ja immer das, dass wir Angst haben, dass was schief geht. Mhm. Und ich würde mir jetzt sagen, wenn ich zurückblicken könnte, es braucht keine 8 Jahre, 3 Jahre hätten auch gereicht in dem Unternehmen. Da hätte ich schon 5 Jahre mehr machen können, was ich liebe und tue. Aber ich war mir auch nicht sicher. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie, wisst ihr. Und da sagt man halt, Sicherheit ist wichtig und komm, Schuster, bleib bei deinen Leisten, diesen alten Spruch, gell? Und irgendwie habe ich mich nicht getraut, diesen Weg zu gehen und dann Unternehmer zu sein. Das gab es bei uns in der Familie, gibt es überhaupt nicht, ja. Also insofern waren das alles sehr mutige Dinge. Und ich glaube, eins ist wichtig, den Mut zu haben, einfach einen neuen Schritt zu gehen und auch das Selbstvertrauen zu haben, dass es klappt. Und aber auch, es kommt nichts geschenkt, es ist harte Arbeit. Das ist natürlich richtig, ne? Also man kann nicht sagen, ich gehe in die Selbstständigkeit, dann sind die Kunden schon da. Bei mir war es ein kompletter Shift, ja. Ich hatte ja von der Juristin zur Trainerin, zur Beraterin, war das ein komplettes neues Berufsbild letztendlich. Und da, glaube ich, braucht es einfach den Mut, die Entscheidung zu treffen, den Glauben an sich, aber auch die Tatkraft der Umsetzung wirklich anzupacken und zu sagen, es ist mir so wichtig, dass ich halt auch alles dafür gebe, dass es erfolgreich wird. Ja. Und das würde ich mir jetzt sagen, so viele Jahre später, Menschenskinder, da hättest du auch schon mal früher gehen können und deinen eigenen Weg gehen und das Zutrauen zu haben, dass es auch wirklich gelingt. Ja,
ja, vielen Dank, liebe Susanne, fürs Teilen. Ich nehme mit, dass Innovation auf jeden Fall Flexibilität braucht, dranbleiben, Disziplin, ein Stück weit auch immer wieder loslassen, ja, und kleine Schritte, anstatt gleich einen Riesenberg irgendwie zu besteigen. Und selbst die kleinen Veränderungen können im Alltag schon einen Nutzen für alle bringen. Es war ein super spannender Talk. Wir danken dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Und genau, natürlich auch allen Zuhörern. Wir freuen uns immer, wenn wir auch Feedback zu unseren Gästen oder auch zu den Themen haben und vielleicht sogar auch neue Ideen. Ich habe schon fast sogar 2, 3 neue Themen gehört, Susanne. Wir wollen dich aber jetzt nicht gleich wieder einspannen fürs Nächste. Aber ja, wir würden
uns... Aber ich komme auch nochmal.
Genau, super. Dann freuen wir uns auch vielleicht, wenn wir andere Themen finden. Gibt es noch von deiner Seite aus, liebe Claudia, noch irgendwas?
Und ich würde natürlich sagen, alle, die jetzt zugesagt haben und gesagt haben, Mensch, die Susanne Nickel ist ja ein spannender Mensch. Wie kann ich denn jetzt an die ran? Ich würde sagen, wir verlinken natürlich deine Kontaktdaten beziehungsweise eine Webseite bei uns in den Shownotes. Also insofern auf geht's, würde ich sagen. Also auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank, Susanne, dass du bei uns gewesen bist.
Sehr gerne. Ja, lasst uns alle vernetzen. Finde ich toll. Super, danke euch.
Danke auch. Bis bald. Tschüss.
Herzlichen Dank, dass ihr bis zum Ende bei uns geblieben seid. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Und wenn ihr mehr zu uns wissen wollt, schaut gerne mal auf unseren Webseiten oder auf LinkedIn vorbei. Sanas findet ihr unter vonelsner-coaching.de und mich findet ihr unter führungssache.de. Wir verlinken das auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.